Pro und Konter diese Woche mit eigentlich allem, was Sportherz begehrt. Mit Fußball. Wir reden ein bisschen über die Nazi und über die Deutschen. Wir reden über Eishockey, was recht hoch hergegangen ist am Wochenende. Auch vor allem nach dem Pfiff der Schiedsrichter. Und über die Formel 1, die selber sich Zeit lässt.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Da sind wir.
Sind wir. Hallo.
Freudig in die neue Woche. Montag, wir zeichnen auf. Und lassen gerade los. Ich würde sagen, es ist so viel passiert am Wochenende. Also es ist ja eigentlich unfassbar, man muss richtig gut abgrasen.
Ich habe es können fassen.
Ja, schlussendlich schon. Es ist mir auch so gegangen.
Eben, am Schluss kann man es ja dann gleich irgendwie prozessieren. Aber, was ich festgestellt habe, ich habe gestern Sonntag gearbeitet, durch den Tag, und habe mit Freude festgestellt, es ist jetzt, wenn wir leicht irritiert tönen, liegt das daran, dass es in dem Moment, wo wir angefangen haben zu reden, da plötzlich angefangen hat zu rumpeln, entweder im Raum neben oder oben dran, das ist nicht ganz klar. Wir hoffen, dass die Aufnahme nicht weiter beeinflussen. Aber wir kämpfen uns durch. Und sonst sieht man wieder mal unter welchen schier unmenschlichen Bedingungen, dass wir hier Woche für Woche an diesem Podcast arbeiten. Also, was gestern sehr erfreulich war, durch das, dass das Formel 1-Rennen so früh am Tag war, am Sonntagmorgen, am 5 Uhr, der Tag ist wie lanciert gewesen. Hast du dann schon erste Röntgenberichte gehabt, dann die Analyse, die gekommen ist, dann die Frage, spielen sie jetzt Hockey oder nicht? Hockey sind zu oben gespielt. Fahren sie Ski oder nicht? Nazi hat man noch besprechen vom Vorabend. Also da ist einiges geboten gewesen, obwohl durch den Tag, was war noch gewesen? Velorennen. Bei der SRG hat man dann können schauen, die haben recht gelitten darunter, dass Skirennen nicht stattgefunden hat. Dort haben sie dann irgendwie Volleyball-Playoffs gezeigt und noch irgendetwas Wettmurmeln. Nein, es ist dann irgendwann noch ein Doku über eine Wasserspringerin gekommen.
Mhm. Badminton. Verlegenheitslösungen.
Also, ja, man muss ja, also grundsätzlich.
Ja, da gut, fehlt wenn der Mut zu schauen.
Wenn die auch mal eine Plattform bekommen, die Athleten.
Ja,
Athleten.
Gut, im Recht.
Aber gewartet haben wir nicht
drauf. Da fehlt mir der Mut zu schauen. Man auch bei einem Fernsehsender, was ja heute nicht mehr geht, einfach mal sagt, jetzt senden wir 3 Stunden lang das Testbild. Habe ich früher immer noch gerne gehabt, das Testbild.
Schon.
Gibt es nicht mehr.
Ist das Bunte gewesen?
Rang und Traktanten gefallen. Ja, es hat natürlich schwarz-weiß Zahlen, feine, dicke Linien und Farben, logischerweise. Mhm. Und da hast du feststellen, ob der Fernseher noch gut funktioniert. Das ist heute fast nicht mehr möglich, weil es läuft immer etwas.
Gott sei Dank.
Das soll jetzt nicht unbedingt nur Kritik sein, aber
eben.
Es ist anders.
Wir tragen ja durchaus auch unseren Teil dazu bei, dass das so ist.
Wenn man will, dass es anders wird, dann muss man den Sanders wählen, hat der Mani Matter gesagt.
Ist Mani Matter-Tag heute?
Ist Mani Matter-Tag heute. Ist immer, jeden Tag muss Mani Matter-Tag sein.
Das finde ich eigentlich auch.
Jeden Tag eine Chance auf Mani Matter hören, tut gut, erfrischt, macht Laune.
Absolut.
Jetzt sage ich das. Im Gegensatz zu Fußball-Nazi, wo man hat müssen schauen, was man für Themen kann abgrasen kann. Der Chaka wieder einmal etwas gefunden hat, was seiner Meinung nach nicht geht auf dem Fußballplatz, was er aber die ganze Zeit macht. Schon erstaunlich. Der Interpretationsspielraum, den man sich da zum Teil gönnt. Also aus nichts irgendetwas machen, ist eine Kunst. Aber wie erklärst du es aus 0-0? Also, es ist eigentlich nichts passiert. Ich habe vorher schon gedacht, erwartet man da nicht ein bisschen viel, weil es sind Testspiele und die haben alle noch zu tun in ihren Clubs, also dass sich die jetzt schon auf die EM vorbereiten, das glaubt wohl keiner. Das ist nicht in den Köpfen, wenn man da jetzt erwartet, dass die grosse Korrektur kommt nach dieser mehr als lamentablen Qualifikationsphase. Zwischendurch ist nichts passiert. Es hat zwar geheißen, ja, aber die Spiele, die schauen wir dann alle noch ganz genau an vor dem nächsten Testspiel. Das wären jetzt die gewesen, aber ich würden wir jetzt aus dem Fenster lernen und sagen, nicht einer hat die Quali-Phase, die Spiele, wo man irgendwie das Gefühl hat, da geht gar nicht mehr richtig am Lag gelockt. Und ich wüsste auch nicht, warum.
Ah, da bist du nahe beim Nationaltrainer, bei Murat Yakin, der sich auf den Standpunkt stellt, dass es eigentlich eine Resultatkrise war im Herbst und man eigentlich sich problemlos locker hat müssen qualifizieren. Ich würde schon sagen, dass es dort Resultate hatte. Also ein 3:3 gegen Belarus zum Beispiel sollte es einfach nicht geben als Schweizer Fußballnationalmannschaft. Das ist jetzt aber vorbei. Und du sagst natürlich etwas, was völlig korrekt ist. Natürlich hat, also wenn du den Granit Xhaka ansprichst, wo man nachher die Szene schon noch aufdröseln können, natürlich hat er anders im Kopf im Moment als die Nationalmannschaft und ganz viele andere Spieler auch. Also eigentlich ist es ein denkbar schlechter Moment, um Länderspiel austragen. Also
wieso macht
das steht an. Ja, irgendwann muss man, wahrscheinlich ein bisschen zu dem. Aber gleichzeitig hat man mit der Nazi nach dem Herbst dann eben gleich nochmal, also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich schon auch auf Verbandsseite das Bedürfnis an etwas zu schaffen, etwas können ausprobieren, auch ein bisschen Trendwende herbeiführen. Also die Stimmung in der Fußballnation ist dann tatsächlich auch nicht mehr so sensationell gut gewesen, nachdem man sieht, wie man sich dort ins Ziel geschleppt hat in dieser Qualifikation. Dann am Schluss noch die Niederlage gegen die Rumänen, also wo man wirklich muss sagen, okay, das ist im Endeffekt, jetzt Herr Kessler versucht jetzt da gerade den Lärm, den er gemacht hat, auf die, die aussen Sachen rumschieben, zu schieben, aber dabei hat er den Stuhl verschoben mit relativ grossem Getöse.
Sesselrücken im Gang da.
Das Produzent Carlo nachher entscheiden, ob er das ausschneiden oder nicht. Aber um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Natürlich ist es auch ein bisschen darum gegangen, jetzt ein gutes, so ein bisschen ein wohligeres Bauchgefühl vor dieser Euro herzustellen. Ich glaube, das ist schon das Thema. Warum? Und ja, weil der Herbst einfach nicht gut genug war, aus Sicht von,
da bin ich einverstanden.
Von einer ambitionierten Fußballnation. Wenn man in dieser Gruppe nicht Erster wird und dann die Unentschieden-Serie herleitet, ja, das ist sicher nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und jetzt muss man gleichzeitig sagen, es ist ein komischer Moment in der Saison geschenkt. Es ist wahrscheinlich jetzt wichtig, in diesem Match am Samstag gegen Dänemark einmal die Null zu haben, weil man eben tatsächlich gegen Belarus zum Beispiel 3 Gegengol kassiert hat, also irgendwie nicht solid oder seriös war in dem entscheidenden Moment. Und also jetzt ist nach vorne noch ein grosses Feuerwerk abgebrannt worden. Da müssen wir uns jetzt überlegen, was bedeutet das?
Absolut. Ich finde es einfach ein bisschen komisch, dass man immer alles von den Bedingungen abhängig macht. Also in der Qualifikationsphase sind es dann plötzlich Gegner gewesen, die halt hinten reingestanden sind. Dann müssen wir vielleicht einmal sagen, ja gut, ja, das ist schwierig für uns. Dann gibt man es zu, wenn die Gegner hinten reinstehen. Die Argumentation, ja, es ist einfacher für uns, wenn der Gegner mitspielt, dem halte ich dann entgegen, dass Portugal ja auch mitgespielt hat. Ach, das ist das Achtelfinale.
Sehr gemein, an der WM.
Und dann man eben noch schlechter aussieht. Gut, das war ein Match, der ein Haufen daneben gegangen ist. Ich glaube, den muss man nicht mehr führen kramen. Aber es geht ja auch darum, dass immer etwas laufen muss heutzutage. Also wenn die Fussball-Nazi spielt, dann läuft immer irgendetwas. Die Rahmenbedingungen sind relativ egal. Sogar ein Testspiel wird dann zur Staatsaffäre. Ja, da muss man die Spieler vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also für die geht es wirklich darum, qualifizieren für die EM und nachher bei der EM das Bestmögliche rausholen, was dazwischen läuft und wie es zustande kommt, ist ja eigentlich egal. Nur, so tickt die Welt nicht. Man will in jedem Spiel eine grandiose Leistung sehen, nicht nur qualifizieren, sondern auch noch mit spielerischem Glanz. Es muss brillant ablaufen, muss jeder Gegner klar schlagen. Nur, das hat man jetzt auch nicht gemacht. Also Dänen haben ja die gleichen Bedingungen. Da hat es auch Haufen Spieler dabei gehabt. Hat man gesehen, wenn man Premier League jemand die schaut, dann erkennt man den einen oder den anderen wieder. Also die haben dort auch noch zu tun und Ziel zu erreichen. Also gehen die auch nicht auf die Tutti. Darum finde ich die Testspiele, die man ja eigentlich mal abgeschafft hat im Fußball und das zu Recht und die Nations League gemacht hat, wo ich nicht finde, dass die beste von allen Lösungen ist, aber immerhin hat man etwas versucht. Testspiel im Sport, das fühlt sich auch wie der Strich bürstet. Also entweder geht es um etwas oder man macht es nicht. Finde ich richtig. Darum sind Testspiele geht dann von der WM Murat Yakin sein System offenbaren, damit die möglichen, nein, die sicheren Gegner, die man dann hat in der Round Robin, oder wie man dem mal sagen will, dann sehen, was man macht? Oder ist das eher ein offenes Geheimnis? Ich weiß es nicht. Aber
gut, du musst eine Sache mal ausprobieren, oder? Und weil es der Fußball ist, ist dann halt auch die Aufmerksamkeit sehr gross. Ich meine, wenn du den letzten Herbst ansprichst, würde ich sagen, natürlich, und das ist ja auch etwas, wo letzte Woche mit dem Wallum Berami geschwätzt, der gesagt hat, er könne sich an jedes Endrundenspiel detailliert erinnern, bei gewissen Qualispielen sei es nicht so, weil es einfach eine andere Bedeutung hat als Spieler. Ich glaube, das ist ein fairer Punkt. Gleichzeitig, man muss es ja nicht immer gerade mit Glitter und Lametta machen, die Sieg, aber so eine Qualifikationsphase soll ja dann auch dazu führen, dass man Erwartungen entsprechend formulieren kann als Turnier. Und wenn man dann in der Qualifikationsphase die eigenen Erwartungen schon, gerade so knapp erfüllt, also ich meine, man hat sich qualifiziert. Und wenn man am Schluss kurz noch einmal schauen, ob es dann reicht. Und es doch recht Getöse gegeben hat, also ich meine, das muss man jetzt einfach vielleicht dann schon noch einmal sagen, also die Dissonanz zwischen Führungsspieler und Trainer, zwischen Pierluigi Tami, dem Nazi-Direktor, und dem Murat Yakin, wo der Tami, würde ich sagen, recht unfein dem Yakin öffentlich das Vertrauen entzogen hat. Also kann man sich auch fragen, ist das eine schlaue Kommunikationsstrategie gewesen oder nicht, wo jetzt die Kehrtwende gekommen ist. In der Kommunikation.
Selbstverständlich. Aber an den Umständen hat sich eigentlich nichts geändert. Der Winter ist passiert, eine Jahreszeit,
die
vorüber ist. Ja, aber der letzte Eindruck war lamentabel. Man ist durch die Qualifikationsphase mehr schlecht denn recht, hat sich aber qualifiziert, was mir langt. Gut. Aber nachher ist nichts mehr passiert. Und jetzt plötzlich ist der Yakin in einer anderen Position, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Wenn nichts passiert, wie können sich die ganzen Rahmenbedingungen ändern? Das verstehe ich nicht.
Er ist in einer anderen Position, weil er offensichtlich verbandsintern relativ stark gesehen wird, grundsätzlich. Also ich meine, es hat Stimmen gegeben, die gefordert haben, dass er im vergangenen Herbst, Winter soll ersetzt werden, dass er gar nicht erst an die Euro soll gehen. Dami hat in seinen Aussagen, die Interpretation, war nicht mehr viel Spielraum gewesen, dass er dort auch sich das sehr gut hätte vorstellen können. Ich glaube, so kann man es sagen. Und jetzt steht er gleich, Pierluigi Tami, dort und sagt, Murat ist unsere Nummer 1, wir würden gerne mit ihm weitermachen, auch nach der EM. Das ist für mich klar eine Kehrtwende.
Aber das finde ich komplett falsch, weil der Nazi-Direktor muss ja handfeste Argumente vorbringen können zu so einer Aussage. Wir bezweifeln die Jacke aufgrund der Leistungen in dieser Qualifikationsphase. Nachher passiert nichts und plötzlich ist die Jacke steht er in einem anderen Licht da. Da frage ich mich, aufgrund von was denn? Also Leistungen hätte er ja keine können erbringen dort.
In der Zwischenzeit?
Ja, zwischendurch. Das Letzte, was man weiss, ist nicht gut, aber das hat man sich irgendwie auch selber eingebrockt. Also wenn man schon sagt, du musst dich qualifizieren und dann bist du unser Mann, dann finde ich, ist es nachher irgendwie verkehrt, wenn man dann aber drauf schaut plötzlich, ja, wie hat man sich denn qualifiziert? Da hat man sich ein bisschen in die Bredouille gebracht, habe ich das Gefühl, mit nicht sehr geschickter Kommunikation, und das geht in das rein, was du jetzt eben gesagt hast. Mit der Kommunikation hat man sich ein bisschen vertun. Und da habe ich jetzt den Eindruck, jetzt rudert man ein bisschen zurück, und weil der Yakin strategisch stärken, damit die Nazi Ruhe kriegt. Das ist alles gut und recht. Ich glaube es einfach nicht. Weil für mich hat der Yakin nichts anderes gemacht, als er vorher gemacht hat. Und dort hat es geheissen, Zerwürfnisse mit Führungsspielern, vor allem mit dem Xhaka, lässt die nicht auf dieser Position oder diesen Positionen spielen, wo sie eigentlich am besten zur Geltung kommen. Beim Schär habe ich mich gefragt, ich schaue sehr gerne und auf Premier League, gebe ich zu, Bundesliga weniger, der Rest sowieso nicht so intensiv. Und dort sehe ich den Schär eigentlich sehr gern und gesehen ihn auch als einen sehr starken Verteidiger. Und da habe ich mich schon gefragt, ist es möglich, dass man so einen in der Nazi nicht zur Geltung bringt oder nicht zu einer Wirkung bringt, wo dem gleicht, was er im Club macht? Ist schon noch Kunst. Also,
Kunst, das ist sicher eine berechtigte Frage, absolut. Also, um vielleicht am einen Ort einhängen, das werden natürlich beim Verband die Leute sagen, natürlich ist etwas passiert zwischen Winter und jetzt. Nämlich,
dein Lieblingswort,
das besprochen, was ist schiefgelaufen, was muss man ändern. Man hat den Assistenten austauscht, wo man jetzt immerhin kann sagen, wenn es noch gegangen, bisherige Assistenztrainer ist nicht ein Jakin-Mann, also der war schon im Verband gewesen und er hat ihn dann übernommen. Mit dem Contini ist jetzt jemand da und da hat man auch länger gebraucht, bis man ihn gefunden hat. Das ist nicht so, dass die Wahl jetzt mehr oder weniger zack am nächsten Tag festgestanden ist. Also man hat sich da, man kann es jetzt so oder so lesen, man hat sich Zeit gelassen oder man hat lang gebraucht, bis man jemanden gefunden hat, der sagt, okay, mach das bis im Sommer, ist ja auch eine kurze Zeit. Für den Job. Jetzt hat er einen Mann, den er auch schon mit ihm zusammengeschafft hat, in Luzern, sind die ein Trainerteam gewesen. Aus Verbandssicht kann man schon argumentieren, es sind jetzt gewisse Sachen angepasst worden. Granit Xhaka hat jetzt die Position gehabt, die er wollte, gegen Dänemark. Die haben dann gefunden, gut, dann stehen wir jetzt Zweiten um die herum, wenn es irgendwie geht. Also sie haben relativ gut aus dem Spiel genommen, muss man sagen. Also aus dem Spiel genommen, sie haben das Leben schwer gemacht. Unter anderem mit dem seltsamen Tritt in der, was ist es, in der zweiten Halbzeit, das Thema, das du am Anfang angesprochen hast, wo ich jetzt gar nicht so dramatisch gefunden, also in keine Richtung, ja, der Tritt, so wie es aussieht, ein Bild, das ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass in Richtung Ball geht, muss nicht sein. Gibt es aber etwa die Reaktion vom Xhaka, habe ich jetzt an und für sich relativ harmlos gefunden. Hat er gezeigt, dass einer mit Feuer dabei ist, dass es eben nicht einfach ein banales Testspiel ist, das ihn nicht interessiert.
Ja, aber da geht immer das Gleiche rein. Dann geht es immer gerade um den Respekt. Man bringt ihm nicht den nötigen Respekt entgegen. Das ist ein bisschen Kernaussage dahinter, was völlig lächerlich ist. Natürlich ist es eine Aktion, die sehr viel mit Fußball zu tun hat. Genau um das geht es. Das sind die Spiele, die dahinter sind. Und das muss er einfach schlucken können. Oder? Das ist lächerlich, das Geschwafel von Respekt. Ihn respektiert man genauso wie jeden anderen. Und wenn er ein Seich ablässt, dann ein bisschen weniger. Und wenn er mir meistens wirklich tolle Leistungen bringt und ein dominierender Spieler ist, dann ein bisschen mehr. Für ihn ist das immer so, das führt bei ihm zu wahnsinnigen Ausschlägen, oder? Bei den Emotionen. Aber er braucht das scheinbar. Und solange er Führungsspieler ist bei der Nazi, dann muss er aber auch mit der Kritik leben, wenn er sich irgendwie auf den Test rauslässt.
Aber es ist ja wieder herzig, Dennis Zakaria sofort herbeigeilt und hat geschaut, dass da nicht schlimmere Sachen passieren können. Es ist ja schon an der WM. Gegen die Serben zum Beispiel hat es ja eine ähnliche Situation gegeben. Also nein, kann man nicht sagen. Es war nicht eine ähnliche Situation. Es war deutlich aufgeheizter gewesen, logischerweise. Aber dort auch, ich glaube, der Embolo war dort, der sofort zur Stelle war, zum Beschwichtigen helfen und irgendwie wegbringen. Also man ist teamintern definitiv sensibilisiert, dass da manchmal Gemüter hochgehen. Spricht er denn eigentlich für die Mannschaft?
Die Serben treffen wir zum Glück nicht.
Die treffen bei der EM im Herbst wieder.
Ja, gut, das ist aber noch weit weg, aber bei der EM nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, die Engländer treffen auf die Serben. Mehr spielt jemand, bin gespannt auf. Das hat mit dem aber nichts zu tun. Aber was mich noch schnell interessiert, man hat dann wieder, der Shakiri war auch irgendwie auch noch beleidigt, gewesen, dass er nicht gespielt hat oder nicht von Anfang an gespielt hat.
Beleidigung war, aber
nicht ja, irgendein Zerwürfnis, ja. Gut, hat vielleicht mit dem Auftritt zu tun, wenn er hergelaufen ist mit einer blauen Handtasche. Dass der Jacking gesagt hat, nein.
Hast du das Gefühl, das ist Modepolizist
Murat Jacking? Nein, eigentlich finde ich es noch lustig. Ich bin auch dagegen, dass man Modepolizei spielt grundsätzlich. Es gibt ja diese Leute, die sagen, ab 12 darf man keine Mütze mehr oder was. Die Schuhe gehen nicht mehr. Alles Crap, muss ich sagen. In der heutigen Zeit darf jeder zum Glück machen, was er will und anlegen. Darf auch mit 60 noch mit einem Trottinett rumfahren. Alles wunderbar. Nur etwas geht nicht. Eine blaue Handtasche.
Wieso eigentlich?
Nein, das finde ich, das ist einfach unnötig. Das ist eine Provokation.
Von wem? Also
wobei, man muss sagen, der Shakiri hat ja nicht einen Modengeschmack, wo man sagt, da lässt sich irgendeine Stilrichtung erkennen. Das ist eine eklektische Zusammenstellung von allem Möglichen, wo man als Modestil kann bezeichnen oder auch nicht. Möglichst, es muss einfach möglichst teuer sein. Das muss man sehen, dass eine Marke ist. Experten für Mode, Design und Labels haben sofort erkannt, dass die Tasche irgendwie 4'000 Franken kostet.
Okay.
Was dann bei uns eine lustige Diskussion zutage befördert hat auf der Redaktion. 4'000 Franken für eine Handtasche, spinnt der. Ja, für ihn ist das ein Klecks. Also es geht nicht darum, dass er nachher nicht mehr genug Geld hat, um in die Handtasche rein zu tun. Das
ist ja dann nicht wir
wieder bei
einem Mani Matter-Lied wären.
Genau.
Ja, was eigentlich, das wäre ja noch lustig gewesen, wenn er dann, also für ihn nicht, aber wenn das Mani Matter-Lied irgendwie, wie heisst es eigentlich, ich weiß es gar nicht, wo er das Gabadruckli auf AV, und ich habe als Kind eigentlich nur gelernt, was das ist, wegen dem Lied, wo er das Portemonnaie kauft und dann kein Geld mehr hat, um reinzutun, weil das Portemonnaie so teuer war. Und darum hat er lieber ein Gabadruckli gekauft, irgendwie so ist es gegangen. Meine.
Ich glaube ja.
Auf AV weiss ich nicht. Heutzutage hat der moderne Mensch sowieso Kreditkarten hauptsächlich und braucht eigentlich gar nicht so. Also die Frage ist ja, was ist in diesem Handtäschchen? Jetzt mal rein von als Rot-Grün-Blinden und auch anderweitig Farbsehschwachen wage ich mich selbstverständlich bei so Themen nie wirklich aus dem Busch. Wir reden nachher noch über rosa-rote Trikots später in dieser Sendung. Das ist für mich immer gefährlich. Weil die Chance sehr gross ist, dass ich mich selber irgendwie überlüpfe. Farbzusammensteuerungstechnisch. Aber also wenn ich im Shaqiri seinen Modestil anschaue, habe ich das Gefühl, er passt sich einfach an in dem, was im Weltfußball gedreht wird, oft nicht.
Ich weiß es nicht, so genau schaue ich mir nicht her. Ich sehe es dann vor allem in unsere Nazi-Stars, wie sie alle heißen, zusammentrommelt werden, wo man dann immer sieht, mit welchem Auto das kommen. Mittlerweile kommen sie, glaube ich, mit dem Sponsorenauto. Also sie fahren mit dem Privatauto bis zu einem gewissen Punkt. Dort werden dann Sponsorenauto verteilt und mit denen fahren sie nachher zum Hotel, wo sie müssen auftreten. Und dann sieht man natürlich, ja, was so jemandem was wert ist. Also die Auftritte eben mit diesen Handtaschen zum Beispiel, die inszeniert man, ja, das ist kein Zufall. Also man sucht sich aus. Ich werde fotografiert, ich weiß es, muss ich so und so auflaufen, werden die eigentlich noch gezahlt? Also hat der Shaqiri zum Beispiel einen Sponsorenvertrag mit der geschmacklosen Abteilung von Louis Vuitton?
Gibt es eine geschmackvolle Abteilung bei Louis Vuitton?
Ja, ich glaube.
Das wäre meine Gegenfrage.
Ursprünglich glaube ich mal schon. Also, dass die Marke ist ja eigentlich wie auch zum Beispiel BMW, Mercedes als Automarke mehr oder weniger nicht in Schmutz gezogen worden, aber wird missbraucht von einer gewissen Klientel, die man dann halt in eine Ecke stellt. Also,
nein, aber Louis Vuitton, die machen ja einfach Taschen mit ihrem Logo drauf.
Das ja, aber die haben schon noch andere Accessoires, die früher als Accessoire einfach denen vorenthalten waren, die sich eher weniger fotografieren lassen wollen. Sondern das hat man einfach quasi dezent dann getragen. Das war ja auch möglich gewesen, oder? Obwohl man das Logo sieht, und zwar schon von Weitem.
Besitzt denn du etwas, Louis Vuitton?
Nein. Ich besitze nichts von Louis Vuitton. Eben,
ich gar nicht.
Das Teuerste, was ich besitze, ist sowieso ein Rennvelo und das war auch nicht sehr teuer gewesen.
Das ist das Teuerste, was du besitzt?
Ja. Ich habe ein Fahrzeug, aber das besitze ich nicht. Das ist aus Bequemlichkeitsgründen geleast. Dann muss ich nämlich nicht
mit heimnehmen. Ist deine Golf-Ausrüstung weniger wert als dieser
Rennvelo? Ja, ich habe einen ganz billigen Sack und uralte Eisen.
Okay.
Ich mich bitte nicht an das Golfspielen erinnern.
Also gut.
Und sonst fällt mir gar wieder ein, dass ich es nicht kann.
Wo sind wir gewesen? Shaqiri. Völliger Nebenschauplatz, den du da aufgemacht hast. Eigentlich soll es ja um seine Leistung auf dem Platz. Also nein, dir geht es gar nicht um seine Leistung auf dem Platz.
Schwierig.
Ja, er ist ja dann reingekommen.
Ja, ja.
Und ich finde, man merkt, wenn er auf dem Platz ist, merkt man das. Weil er ist am Schluss gleich der Mann für die speziellen Momente, wo ich kann irgendetwas aus dem Fuß schütteln, jederzeit. Hat jetzt logischerweise keine durchschlagende Wirkung erzielen können am Samstag, aber es hat so ein, zwei Situationen gegeben, wo immer das Gefühl hast, okay, jetzt hat nicht viel gefehlt und dann hat er mir etwas rausgespielt, was wir vorher nicht rausgespielt haben in dem Spiel.
Ja gut, er kann etwas, was alle anderen nicht können und vor allem auch nicht wollen. Also er ist
Ja, wählen wahrscheinlich
ist schon. Nicht ein integratives Element, oder? Also in ein System kannst du ihn wahrscheinlich nicht mehr pressen. Der spielt das dort in einer Liga, wo man... Aber als Alleinunterhalter ist natürlich Gold wert. Ja, unberechenbar für alle, die auf dem Platz stehen. Also auch für die eigene Mannschaft, was auch sehr gut sein kann, nur kannst du so nicht systematisch vorgehen mit so einem. Natürlich, jetzt hat er die Qualität nicht mehr, dass er kann diverse Leute austrippeln und dann auch noch durchziehen. Vielleicht einmal ein Schuss überraschend, eine Aktion überraschend, aber eher als Joker, denn als Stammkraft, habe ich das Gefühl. Für das haben wir mittlerweile bessere.
Ja, das ist die Frage. Also, meine Murat Yakin hätte mir einen Ruben Vargas den Vorzug gegeben. Eigentlich auf dieser kreativen zweiten Stürmerposition oder wie auch immer man die nennen will, die Position hinter der Spitze. Hinter dem Noah Okafor, der ganz einen schwierigen Stand hatte. Jetzt kann man beim Vargas sagen, er hat auch nach hinten gut geschafft. Und das ist immer ein bisschen ein vergiftetes Kompliment, oder? Weil das zeigt, wenn man das muss hervorheben muss, dass nach vorne dann gleich ja, nicht viel zusammengepasst hat. Was man jetzt sagen kann, ist, das System, man hat es nicht oft gespielt zuletzt, also eigentlich praktisch nie in dieser Form. Dreierkette hat man letztes Herbst wieder gespielt, nachdem man es ja unter Petkovic eigentlich regelmässig gespielt hat. Also, das kennen die, aber ich sage jetzt mal gerade, die offensiven Abläufe, die sind vielleicht noch nicht so drin, da leidet dann möglicherweise ein Vargas darunter. Das muss man ihm sicher zugestehen. Wie hast du eigentlich das Element Ndoye gefunden?
Gar nicht, weil ich gleichzeitig Hockey geschaut habe. Muss ich sagen, es laufen Playoffs bei uns und ich bin dort ziemlich engagiert. Also der Nazi-Auftritt ist
spurlos
ein paar Meter links von mir, glaube ich, oder rechts. Hat zwar stattgefunden, aber im Detail herzuschauen, habe ich gar nicht gehört, wirklich keine Zeit gehabt. Ich habe zwischendurch mitgekriegt, dass nichts läuft, dass man eine Dutzend Paraden vom Vogo als sensationelle Tat verkauft hat. Wo dann aber ganz schnell relativiert worden ist, wo dann einer gesagt hat, Moment, nein, den muss er einfach heben.
Ja, er hebt ihn gut, aber... wenn er ihn nicht hebt, dann würden wir jetzt diskutieren, ist es blöd, wenn Jan Sommer und Gregor Kobel verletzt ausfallen, können wir dann ein Problem über. Von dem her, ja, gut gestreckt, gut gelöst, aber am Ende des Tages eine Parade, die glaube ich auch Yvonne Vogue den Anspruch hat, dass er den hebt, logischerweise. Aber jetzt...
Absolut.
Ich muss sagen, ich habe das Spiel insofern interessant gefunden, dass es ein bisschen gezeigt hat, was unsere Prinzipien sollen sein in dem Sommer. Jetzt mal davon ausgehend, dass man die Dreierkette zum System erhebt. Die Ndoye-Variante habe ich spannend gefunden. Nach hinten zum Teil ein bisschen zu spannend. Nach vorne das Element reingebracht. Das war eigentlich ein offensives Element, ja, dann doch der ein oder andere Überraschungseffekt gehabt für den Dan, der müssen im 1-1 verteidigen gegen Ndoye, der schnell und dribbelstark ist. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Wir spielen ja schon gleich gegen die Iren.
Wir spielen gegen die Iren und dann haben wir vor der EM haben wir noch Estland und Österreich. Und auf dem Match bin ich dann sehr gespannt, weil die sind gut. Mit dem Dankem Ralf Rangnick, der dort eine völlig neue Kultur reingebracht hat, wo auch als, sagen wir jetzt mal, systemfester Trainer bekannt ist, der tatsächlich Taktik im Griff hat. Also der hat dort etwas geschaffen. Ist aber noch weit weg. Ich wollte nur sagen, eben, schwierig für die Spieler in so einem Moment unter diesen Bedingungen etwas Relevanz zu erspielen, wo man wirklich darauf bauen kann. Man muss vielleicht noch schauen, bei der EM hat man ja die Spiele, wo man sagen muss, gegen Ungarn und gegen Schottland, das werden nicht Gegner sein, die das Spiel werden machen, die werden auf Zerstörung aus sein und das ist ein, dann hat man noch die Deutschen, also zweimal muss man gewinnen gegen Gegner, wo man das Gefühl hat, die hat man im Griff oder muss man im Griff haben und dann darf man einmal quasi selber der Aussenseiter sein, da bin ich gespannt, was einem besser liegt. Scheinbar Favoritenrolle, die passt einem nicht, weil sonst wäre die Quali anders abgelaufen. Das werden ähnliche Gegner sein. Also, ja, aber man sollte einfach nicht zu viel aus diesen Testspielen ziehen. Also das ist gut. Vielleicht, was unter dem Strich bleibt.
Also gut.
Also gut.
Weiter?
gut, ja. Dann wechseln wir die Unterlage. Wie ich schon angesprochen habe, es wird Playoff-Hockey gespielt. Ziemlich intensiv zum Teil, sogar zu intensiv. Die Serie Lausanne-Davos, beziehungsweise Spiel in Davos gegen Lausanne, hat es vorher gegeben. Tim Bosa von Lausanne prügelt auf einen ein, der schon verletzt am Boden liegt. Und passiert ist wenig bis gar nichts. Also Tim Bosa ist nachher aufgrund vom Regelwerk, das man hat, automatisch für ein Match gesperrt worden. Hat dann in dem Spiel die zwei Spieldurchstrafe gefasst, die die Schiedsrichter ausgesprochen haben, wegen Prügeln und wegen einem Sucker Punch, auf den gehen wir nachher noch ein. Also ein Vorfall, der sehr hohe Wellen geschlagen hat. Also es haben sich dann viele Leute mit dem Thema beschäftigt und sind entrüstet gewesen. Könnte doch nicht sein, dass die Schweizer Hockey das zulässt, dass einer, der schon verletzt am Boden liegt, noch geschlagen wird von einem, der eigentlich merken muss. Und das kann ich bestätigen. Wenn man so einen Zweikampf merkt, man, ob der Gegner noch, ob der schon wehrlos ist oder ob er noch besinnen ist oder in der Lage, sich zu wehren. Ja, schwieriger Fall. Es ist ein Systemversagen scheinbar. Das hat man mittlerweile herausgefunden, obwohl man muss berücksichtigen, dass in derigen Fällen natürlich alle die Schuld immer schön am Nächsten zuschieben. Niemand will verantwortlich sein, aber tatsächlich haben wir das auch schon besser gelöst, muss ich sagen. Also das System mit dem Staatsanwalt, der bei uns der PSO ist, also der Player Safety Officer, der ermittelt und nachher hat man den Richter, das ist bei uns der Einzelrichter, der dann das Urteil spricht. Dort an dieser Schnittstelle ist etwas schief gegangen.
Also, was die Irritation hervorruft, also der Boson schlägt auf den Christian Necki, weißt du, der finnische Verteidiger von Davos, schlägt auf den ein, wie du sagst, wehrlos irgendwie. Also, es sind leicht verstörende Böder, wenn man nachher auch sieht, wie der Necki versucht aufzustehen und das offensichtlich nicht schafft. Ja. Das geht zu lang. Da fragt man sich dann, das ist jetzt ein bisschen gemein, wo sind die Schiedsrichter da gewesen? Sonst hat man im Moment das Gefühl, man geht sehr schnell dazwischen. Der Zuger-Captain Jan Kovacs kann das Lied davon singen. Dass man irgendwie, überspitzt gesagt, permanent irgendwo einen Linienrichter an der Backe hat. Und jetzt da passiert wirklich etwas. Also, man muss sagen, sie sind abgelenkt gewesen mit einer anderen Keilerei. Aber, ja. Hauptschuldiger logischerweise, Tim Boson, da müssen wir auch nicht diskutieren. Also, wir müssen jetzt nicht Schiedsrichter zum Hauptproblem machen. Von dem muss er ablassen. Was ich nachher nicht verstehe, ist tatsächlich, dass jemand, der sich Player Safety Officer schimpft in diesem Fall, in einem Fall, wo Player Safety dermaßen eindeutig ja, mit Füßen treten, ist das falsche Wort in diesem konkreten Fall, aber das Sprachbild stimmt schon. Dass der dann sagt, ja gut, ein Spielsperre hat ja Spiel durch Disziplinarstrafe bekommen. Und das Gleiche verdickt ist, du hast es geschrieben heute in der Zeitung und gestern online schon, das Gleiche verdickt, wie zum Beispiel Jan Kovacs, der ja, leicht am Linienrichter zupft, ohne dass man dem in irgendeiner Form maliziöse Absichten unterstellt. Also da sind wir dann wirklich nicht im Bereich von Schiedsrichter anlängen oder irgendwie Respektlosigkeiten oder so. Das geht mir schon in den Kopf.
Nein, das gab vielen Leuten in den Kopf und das finde ich auch richtig. Also, das heisst dann immer nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, finde ich bla bla, weil der Konsument, von dem muss man und soll man nicht verlangen, dass er das macht, sondern er sieht ein Produkt. Die Schiedsrichter sind nicht für alle ein Ärgernis, aber für viele. Das liegt aber in der Natur von der Sache, da muss man gar nicht näher drauf eingehen. Die machen das eigentlich recht gut. In den Playoffs schauen einfach viel mehr Leute zu, das muss man sich bewusst sein. Und wenn dort etwas passiert, dann sind auch viel mehr Meinungen rum. Und wenn man dann sieht, dass die Linesmen sofort eingreifen, wenn es eine leichte Schubserei gibt, sagen ein Haufen Leute, lönt doch die das machen. Das, wenn die Leute sehen, die wollen, das ist der Nervenkitzel, wie beim Boxen. Oder? Dort geht man schauen, weil Leute einander verprügeln. Das erlebt man in der Regel hoffentlich im eigenen Privatleben nie. Also ist es ein Schauspiel. Beim Hockey geht es genau darum. Das ist die Rauchseite, die fasziniert einen Haufen Leute. Dort darf man aber nicht eingreifen, die muss man geschehen lassen. Man muss sie kontrolliert geschehen lassen. Das finde ich aber, das ist relativ gefahrlos bei so Schubsereien, weil die Spieler hören bald einmal selber auf. Wenn dann das Klima so angeheizt ist, wie jetzt in dem Spiel Davos Lausanne, dass noch Frustabbau dazukommt, dann müssen sie logischerweise eingreifen. Weil es aber nur zwei Linesmen gibt und die meistens nicht die Statur von, sagen jetzt mal, Holzfäller, Metzger oder anderen schweren Athleten haben, die könnten eingreifen, fliegen die natürlich auch im Zeug umeinander. Jetzt, man kann die natürlich nicht, ja, bei der Selektion sagen wir, nehmen nur noch Linesmen, die 1,90 Meter sind und 88 Kilo.
Türsteher.
Die finde ich nicht. Darum finde ich auch, soll man die Linesmen auch vor sich selber schützen, die müssen nicht immer sofort rein. Wenn sie dann eingreifen bei Schlägereien, logischerweise, wenn es mehrere gibt, ist dann schnell mal Ende Feuer. Und das ist dort passiert. Und dann, ja, ist es halt schon noch an der Vernunft vom Spieler, dass er am Schluss merkt und der merkt, dass ob der Gegner noch wehrhaft ist und dann noch reinschlägt. Das geht nicht, das ist klar. Jetzt rufen einen Haufen Leute aus, wieso machen die nichts? Oder? Das Problem ist dort tatsächlich ein eigentliches Systemversagen auf der Ebene PSO und nicht Einzelrichter, sondern PSO hätte müssen zusätzliche disziplinarische Ermittlungen einfordern dort. Und das hat er unterlassen, weil er das Gefühl hat, mit dieser zweiten Spieldauer plus einer Spielsperre ist es getan. Ich finde, jetzt muss das System nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber man muss den PSO, wo die ehemaligen Spieler Gardner und McTavish sind, einfach sagen, um was es geht. Also,
ja, ist jetzt ein bisschen spät, oder? Und ich muss schon sagen, also, du hast mich da aufgeklärt vorher darüber, der HCD hat noch Gelegenheit gehabt, zum Rekurs einzulegen, ich glaube, bis heute Mittag um 12 Uhr, was ein vorgesehenes sportjuristisches Werkzeug ist. Also, kann man, ich finde, man kann sogar auf einen Standpunkt stellen, PSO macht Fehler. Aus welchen Gründen auch immer gibt er da die eine Spielsperre und befindet das nachher für gut. Warum macht denn der HC Davos nichts? Im Sinn, also ja, stellvertretend für den Rest vom Schweizer Hockey, wo man sich ja, ich habe den Eindruck, relativ einig ist, dass das jetzt zu wenig ist, was da rausschaut an ja. Spielsperren.
Ich sehe die Denkweise dahinter. Man will dem Gegner kein Momentum bieten für irgendwelche komischen Fragen und Darstellungen. Das heisst, man will kein Argument dafür liefern, dass man ihm Gelegenheit bietet, sich zu motivieren durch irgendetwas. Ganz komischer Vorgang. Ich glaube, da überlebt man einfach zu viel. In dem Fall hat man von Seite von Davos einfach sagen müssen, wir wollen, dass das nochmal angeschaut wird und wenn ihr es nicht macht, machen wir es. Egal, wenn es dann nachher heisst, wir haben eigentlich gesagt, wir machen das nicht, wir wollen nicht das Video Ping-Pong nachher, dann kann er retourkutschen und so weiter. Aber in so einem Fall, wo es nicht um eine hockey-relevante Szene geht, und das ist von mir aus nicht eine hockey-relevante Szene, wie ein Check, der schief geht und einer leider am Kopf getroffen wird, sondern das ist eine Szene, die sich einfach vermeiden lässt. So etwas macht man einfach nicht auf einen Wehrlosen einprügeln. Das klingt jetzt ein bisschen, weiss ich, wie
so, ich will nicht predigt.
Moralgehüle schwingen, aber irgendwo muss einfach eine Grenze sein. Und dann darf man aber auch durchgreifen. Als Klopp, ich hätte jetzt vom HCD erwartet, dass sie sagen, nein, wenn ihr es nicht machen, dann wollen wir mit unserem Rekurs dafür sorgen, dass da ein Verfahren eröffnet wird. Und ich glaube, wenn das Verfahren eröffnet wird, dann reden wir nicht von einem oder zwei Spielen, sondern von mehr Spielen. Also das muss dann schon, müsste greifen. Und darum finde ich es also unverständlich. Der kommt jetzt mit einem Spiel davon. Das nächste Spiel wird sie am Mittwoch in Davos. Ja.
Wo er spielt.
Ja. Also da setzt man dann vielleicht auch einen Spieler gewissen Umständen aus, die nicht nötig wären.
Ja gut, dort ist dann das Mitleid ja, stark eingegrenzt. Der kommt ja nicht zu Schaden in irgendeiner Form. Der wird sich ein paar Pfiffe müssen anhören wahrscheinlich. Und ja, das gehört dann irgendwo dazu. Aber was läuft echt los an? Wir haben das Gefühl gehabt, der schöne Ausdruck Banditenhockey, den müssen wir ad acta legen, weil eigentlich unter dem Geoff Ward ein sehr vernünftiges, auch durchaus sehenswertes Hockey spielt. Und vor allem eins, das nicht auf diese dreckigen Aktionen basiert, wo, welche Playoffs sind das gewesen? Mark Barberio kommt mir immer in den Sinn, wo
gegen den Garrett Rowe mit ZSC Stock geschwungen, Kieferbruch mit einem. Ja, also es sind das Wahnsinn, mehrere Szenen gewesen. Also.
Wo nachher auf Russland ist, die folgende Saison, da haben wir mehr oder weniger dort wegbefördert. Da hat glaube ich, noch Sperrinnen müssen absitzen sogar.
Ja, dort hat man gewusst, da hilft nur das System Gulag. Also.
Was ist jetzt in Lausanne ein Rückfall? Ja, also Cody Elmond hat sich auch noch so einen geleistet.
Gut, der Cody Elmond, das weiss man eigentlich seit Jahren, der genügt Spieler ist längstens nicht mehr. Den schleppt man aber gleich noch durch. Ich verstehe auch nicht, warum. Der ist latent immer am Austicken. Also der ist immer schon Verfechter von dieser Kultur gewesen, ein Auge um ein Auge. Und zwar lieber anfangen damit und nicht nur reagieren. Also höchstens fragwürdig. Der Boso hat auch schon Szenen gehabt früher, wo man sich gefragt hat, ob es da ein bisschen an der Pulskontrolle fehlt manchmal. Ja, aber ich ertappe mich selber dabei, wenn ich mich muss maßregeln und sagen, hey, eigentlich haben wir es ja gerne, wenn etwas läuft.
Es soll ja etwas laufen.
Wo ist Grenzen?
Aber, genau.
Mich ärgert es dann, wenn das System eben nicht greift, wenn man in so einem Fall dann muss sagen, hey, aber es ist immer das Gleiche. Sobald in den Playoffs, wenn es ein bisschen ausfälliger wird, wenn es ein bisschen extremer wird, dann passiert genau das. Dann merkt man bald einmal, das System greift dann nicht. Im normalen Alltag, Regular Season greift es gut, aber jetzt greift es eben nicht mehr und das ist nicht gut. Weil der Reflex ist nachher, dass man zu extremen Massnahmen greift. Dann heisst es plötzlich wieder, jetzt müssen wir aufhören mit dem, das darf man gar nicht mehr checken. Das klingt jetzt absurd, aber diese Vorschläge haben wir schon gehört. Und das wäre eben gar nicht nötig, wenn man wirklich schauen, dass das im Rahmen bleibt und Auswüchse entsprechend bestraft, müssen wir nicht über die ganz komischen Vorschläge diskutieren dann jeweils. Oder wir wollen ja, dass weiterhin körperliches Hockey gespielt wird, dass es auch ab und zu mal rustikal ist, dass es darf auch mal eine Keilerei geben. Aber man muss die Auswüchse bekämpfen, und zwar sofort, wenn es passieren. Und das ist jetzt eben leider nicht passiert. Also für Lausanne ist das auch nicht gut, abgesehen davon, weil jetzt werden die Schiedsrichter extrem auf die schauen. Wir haben ja in dem Spiel nicht nur Almond und Bosakas. Der Hügel war vorher gewesen, mit einem Ellbogen von hinten an den Kopf, wo man sich auch fragt, werden die angestachelt, um so Zeug zu machen? Der Verdacht wird laut. Da haben wir den Sekatsch gehabt, den ich harmloser finde. Das ist blöd gelaufen, Knie auf Knie-Check. Wo aber nicht, das hat man gesehen, das war kein Ausrast gewesen. Also, aber eben, es wird dann nachher alles in einen Topf geworfen. Das wird Lausanne nicht gut. Da bin ich überzeugt. Die haben auch irgendwie den Faden verloren durch die Ausraster. Also, da muss man schon selber auch das Interesse haben, dass das nicht passiert. Was ich gar nicht verstanden ist, dass man noch Rekurs eingeleitet hat gegen die eine Spielsperre, die der Boso gefasst hat. Das hat Lausanne nämlich gemacht. Also, da müsste man den moralischen Kompass schon haben und sagen, hey, also, gut, wir sind gut davon gekommen mit der einen Spielsperre. Aber da noch, mit dem Rekurs bedeutet es eigentlich, dass man es als falsch erachtet, dass er eine zweite Spieldauer und somit eine Sperre gefasst hat. Also, völlig verpeilt.
Du hättest noch eine Anregung.
Ich hätte eine Anregung. Das ist keine Kritik.
Als Anregung,
doch
nicht als Kritik.
Du hast es schon angesprochen, vor dem Leisrennen Sonntagmorgen. Am 5 Uhr hätte man es, glaube ich, schauen können, wenn man wollte. Habe ich, muss ich sagen, nicht gemacht. Ein bisschen Aufzeichnungen geschaut. Aber ja, unser ehemaliges Sauber-Team, das jetzt Kick sauber, Steak sauber heisst, irgendwie kommt nicht vom Fleck. Es tut einem weh. Weil Sauber, das war immer eine Firma, die solide Rennsport geboten hat und jetzt wartet man irgendwie auf Audi. Aber die Zeit ist doch noch wichtig jetzt und es tut einem wirklich weh, wenn man sieht, wie die in dem Gurkengrün am Feld hinten ab auf die falsche Seite hinten anschleichen. Man müsste vielleicht etwas erfinden, um das Ganze, um sich selber ein bisschen auf die Chippe nehmen. Warum also? Ich weiß nicht, ob man es darf, während dem Ernsteinsatz Touristenfahrten anbieten zum Beispiel. Der Sicherheitsgedanken ist ja nicht gefördert, weil man ist so langsam unterwegs. Passieren kann da einfach nicht viel. Man kann zum Beispiel anbieten, sitzen Sie in den Kick rein oder in den Sauber rein, wenn man so sagen will, dann können Sie live miterleben, wie wir überrundet werden. Zum Beispiel, Sie können bei der Boxenstopp, wo wir auch stressfrei abwickeln, es muss nicht zu schnell gehen, können Sie aus nächster Nähe und live miterleben, wie so ein Boxenstopp aus Fahrersicht abläuft. Und Angst muss man keine haben, passieren kann nichts. In der Regel wird man Letzter und Vorletzter, außer dem, ja.
Als Anregung, doch nicht als Kritik. Dami nochmal.
Jetzt in diesem konkreten Fall in Australien ist immerhin noch der Herr Ocon hinter einem gelandet im Alpin.
Also gut, das ist auch
Vorletzte und Vorvorletzte.
Erstaunlich, dass es Renault fertig bringt nach einer eigentlich vielversprechenden Saison, ohne dass das Regelwerk wirklich drastisch geändert worden ist, plötzlich so ein schlechtes Auto herzustellen. Gut, Williams geht es noch schlechter, die hatten nur ein Auto, weil man nicht zwei Chassis hat. Das fragt man sich dann schon vor dem Hintergrund, dass man das Team Andretti ablehnt in der Formel 1. Aber andere lässt man weitermachen, die offensichtlich Mittel nicht haben, um konkurrenzfähig zu sein. Anderes Thema. Bei Sauber warten wir logischerweise auf den Einstieg von Audi, wo dann alles natürlich besser sehr rasch wird. Besser wird, logisch. Aber jetzt ist es schon, es tut einem weh. Ja.
Also, du hast den Boxenstopp angesprochen, oder? Das ist ja ein Thema, erklär mir das mal schnell. Warum sind die so viel schlechter als die anderen?
Gut, man ist schnell einmal auf der Seite der Mechanik, man sagt, die sind einfach nicht schnell genug. Jetzt hat es natürlich, nebst dem technischen Vorgang vom Reifenwechsel, das ist einmal das eine. Wenn man noch etwas einstellen muss, was dann passiert, wenn man Grundeinstellungen nicht sauber gewählt hat, das kostet schon mal Zeit. Habe ich jetzt nicht im Detail im Kopf, man muss den Vorderflügel permanent verstellen und so weiter, weiß ich auch nicht. Aber wenn natürlich die Teile nicht sauberst ausgeschaffen sind, dann kommt es natürlich auch dazu, dass vielleicht das Material nicht erstklassig ist, was der Mechaniker auch nicht hilft, aber da harkt es, glaube ich, überall. Also das ist nicht nur, dass die Mechaniker sind ja nicht von Grund auf schlechter als die von anderen Teams. An dem kann es nicht liegen.
Also irgendeine Flügelmutter ist wieder nicht sauber angeschraubt worden, habe ich das richtig verstanden, oder hat sich verhakt?
Ja, aber das kann dann natürlich, je exakter und perfekter die gewinnt und was ja alles dazu gehört, ausgeschafft sind, was dann auch eine Qualitätsfrage ist, was wiederum eine Geldfrage ist, wird es natürlich schwieriger, die so zu behandeln, dass es eben sehr schnell geht.
Hm.
Das muss man schon sagen, es sind immer nicht auch, dass es nur Mechaniker sind. Es tönt dann halt sehr schlecht, ja, wenn man so langsam ist, irgendwo einer, mehr, glaube ich, Experten für Zuspitzung und Übertreibung haben ausgerechnet,
ja,
wie viel Zeit Kickstake sauber die Saison nur schon an der Boxen stehend verbracht hat. Ich glaube, mehr als irgendeiner von den anderen Fahrern während der ganzen letzten Saison.
Ja, das ist schlecht. Also ich meine, der Bottas ist was 28 Sekunden gestanden jetzt in Melbourne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sprich, der, wahrscheinlich wäre er gar nicht so weit weg von den Punkten gewesen, wenn er normale Boxenstopps gehabt hätte. Und irgendwie in diesem Fall, was, wie war es? Ist aus dem Schrauber raus ist die Flügelmutter gefallen und auf die Strasse, also auf die Boxengasse rausgerollt. Also, das sind absurde Zustände, nicht?
Irgendwie schon, ja. Also, eben, die bauen ein Auto, wo man irgendwie gut als umgekehrte Flügel kann bezeichnen kann, also wo Pressdruck entwickelnd, mechanischen Abtrieb entwickelnd, wo kein Mensch mehr rauskommt, aber einen Reifen anschrauben können sie nicht. Das ist dann der Eindruck, den man hat. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ungerecht, weil die Mechaniker am Schluss, eben die sind ja die am wenigsten verdienen in dem ganzen Zirkus und auch am wenigsten dafür können. Aber ja, man gibt kein gutes Bild ab. Darum Humor reinbringen und irgendetwas versuchen, weil die Saison kannst du wahrscheinlich nicht mehr retten. Den Schaden kannst du ja nicht aufholen. Das Geld hat man nicht, man kann es auch nicht einsetzen wegen dem Budgetdeckel, den man zu Recht hat. Also Problem muss man eigentlich immer mit Humor begegnen. Aber das ist einfach nicht.
Ja, aber das werden noch lange Modus. 2 Jahre bis zum Audi-Start, oder?
Ja. Es sind einfach 2 Jahre.
Ja, aber.
Die gehen in der Regel lang, ja.
Wenn sie kommen einem einfach länger vor, wenn man dermaßen Probleme kompetitiv zu sein.
Ich weiß auch nicht, was Audi schon machen darf und kann. Oder? Das ist natürlich auch nicht im Interesse von Audi, dass man nachher einen Betrieb muss übernehmen muss, der total am Boden liegt. Andererseits kann man dann dafür sorgen, dass es sehr schnell besser wird und sagen, ja, schauen jetzt da, wir sind gekommen, jetzt tatsächlich wird es besser. Nur sauber ist immer für Qualität gestanden. Qualität, die ist immer unzweifelhaft vorhanden gewesen.
Hm.
Der Speed nicht immer und bei den Fahrern bin ich auch nicht sicher. Ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen mutiger wäre. Und Gott, beim Joe kann ich es verstehen. Da hat es auch geopolitische und finanzielle Gründe. Aber beim Bottas muss ich sagen, ist zwar ein cooler Typ irgendwie, finden sind eh zwei Leute in der Regel. Aber ich glaube, da hat man schon die Möglichkeit, um jemanden zu holen, der ein bisschen mehr Esprit hat.
Apropos Esprit.
Mm.
Die Deutschen und die Franzosen sind sich, das wollte ich sagen, an die Gurgel gegangen, aber das sind sie nicht, dass sie sich auf dem Fußballplatz gegenüber gestanden. Am Samstag mehr oder weniger parallel zum Spiel von der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Also man hat eigentlich super 3-4 Stunden später angefangen, was mir sehr gut gepasst hat, weil mir das nachher eine Gelegenheit gegeben hat, nach dem Abpfiff vom Spiel von der Schweizer Nazi überentscheiden und die zweite Halbzeit von Frankreich-Deutschland, die in Lyon ausgetragen worden ist, zu schauen. Und was habe ich gesehen?
Sag mir's.
Gute deutsche Mannschaft, 2-0 Sieg. Man hat sich ja nicht gerade in den Rausch hineingespielt, aber das hat sehr gefährlich ausgesehen. Das deutsche Spiel, nicht unbedingt die Liebling. Und zwar haben die Deutschen nicht einmal ihre Auswärtsliebling angehabt, die ja ganz viel zu reden geben, sondern die ihre Heimshirts in Weiß und Schwarz, wo aber so das Schwarz-Rot-Gold in einem Farbverlauf auf dem Ärmel haben. Und aber auch, und das war mir nicht bewusst gewesen im Voraus, auf der Hose so eine Streifen, der auch so aussieht, unfassbar hässlich. Also, neunmal habe ich gelesen, ich weiss leider nicht wo, das sieht eigentlich aus wie die Liebli, wo man früher 30, man hat früher irgendwie 30 Nutella-Etiketten können einschicken und hat man so ein Fake-Nationalmannschafts-Liebli bekommen von den Deutschen. Das hat immer ein bisschen so ausgesehen. Das ist kein schlechter Vergleich. Also, ich finde wirklich, Adidas hat schöne deutsche Liebli schon gemacht in der Vergangenheit. Das gehört definitiv nicht dazu. Und ich weiß nicht, ob man das anschneiden will. Adidas wird dann in naher Zukunft dann irgendwann gar keine mehr machen.
Also nicht
für die deutsche Fußballnationalmannschaft, genau. Aber zuerst mal jetzt zum Spiel, weil das ist eigentlich sehr gefährlich gewesen. Nach 8 Sekunden das Goal, ausgeheckt vom Standardtrainer, wo wir jetzt lernen, die Deutschen haben also einen Standardtrainer.
Und dann,
genau. Zwar am Schluss der Herr Wirtz, der das Goal geschossen hat, Florian Wirtz, Teamkollege von Granit Xhaka in Leverkusen, wo man muss sagen, da hat sich Endan etwas überlegt und die Deutschen haben es dann sehr schön umgesetzt und er bereicht ihn dann auch noch so, dass man muss sagen, hoppla, ja.
Was sind denn
hat sich dann Yvonne Mvogo mehr müssen strecken, wenn er den aufs Goal bekommen hat. Ja, und das war irgendwie der Startschuss gewesen, zu einer sehr für die Deutschen ja sehr mutmachende Partie. Für die war es, glaube ich, wichtiger gewesen, dass sie jetzt einen guten Auftritt hatten als bei den Franzosen, die halt jetzt in das Turnier reingehen und wissen, eigentlich können wir es. Wir müssen dann parat sein.
Als Favoriten, ja. Was der ganze Vorgang mit dem schnellen Goal bei den Deutschen in irgendeiner Zeit, die schönen Schlagzeilen, schneller wird es nicht, hervorgebracht hat. Tatsächlich, ein Vorgang, den ich mir nachher auch noch angeschaut habe, das Spiel habe ich geschaut, nachher noch irgendwann spät, nach den Hockey-Playoffs, darf ich nochmal sagen. Ich habe einfach das Gefühl, der Toni Kroos hat dort jeder Mannschaft gut, ist ein Spieler, der auch viel Charisma mitbringt und halt etwas hat, was ein Haufen andere nicht haben, was wir Schweizer auch nicht haben. Einer, der bei Real Madrid spielt, hat halt schon noch eine Ausstrahlung, wo ja, da kommt verdammt viel, muss man sagen. Und da hat es ja bei den Deutschen auch Kritik gegeben. Jetzt holt Toni Kroos wieder. Jetzt haben wir doch gesagt, wir müssen neu anfangen. Ja, schon. Aber der Nagelsmann hat jetzt gemerkt, dass mit dem Bayern-Block wahrscheinlich schon die Zeit durch ist. Der ganze Bayern-Block, der Kern der Nazi sein soll, den gibt es jetzt nicht mehr in dem Zustand bei der Nationalmannschaft. Das finde ich gut. Man hat Toni Kroos zurückgeholt. Und die haben ja auch gelächzt nach einer so Partie, wo sie gute Gegner schlagen können. Natürlich auch da wieder nur ein Testspiel. Aber wenn man sagt, uns hat es gut getan, einigermaßen Rechtsspiel zu sehen, dann tut es den Deutschen auch gut. Das sind dann unsere Gegner. Also ja, die sind jetzt mit dem Toni Kroos auf Einschlag auch viel besser. Und mit der Idee vom Nagelsmann jetzt wirklich mal etwas zu probieren und seinen Willen durchzusetzen und nicht auf die Volksmeinung zu hören, wer da alles jetzt dazugehört. Wenn du das nämlich machst, hast du am Schluss keinen Spielraum mehr. Dann hast du nur noch Spieler, die man muss mitnehmen muss, unbedingt. Und niemand weiß eigentlich, warum. Ja, selbst beim Neuer bin ich nicht überzeugt, dass das immer noch der beste Goal ist, was sie haben, ehrlich gesagt.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wobei, ja, es ist ja, ich glaube, Manuel Neuer ausboten ist schwierig. Jürgen Klinsmann hat bewiesen, dass man so etwas machen kann, damals 2006, beim letzten Heimturnier, wo dann Jens Lehmann Ding gestanden ist und das ja tatsächlich in Minne geendet hat. Die Kette, sage ich, hat er erst viel später ausgepackt, der Lehmann, wo er da... ist jetzt der Starnberger oder der Tegensee? Ich weiß es
das
nicht.
Ja.
An irgendeinem See im Nachbar ist gerade der Carport nachjustieren und dann vor Gericht gelandet ist der Wege. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt hat man... hat man mit dem Marc-André Ter Stegen eigentlich einen Goalie, der also, ja, auch Weltformat hat bei Barcelona gespielt. Mit dem Fuß finde ich, im Neuer nichts nachsteht.
Ja.
Also hat auch dieser Mannschaft, ist mein Eindruck, sehr gut da mit seinem Auftritt. Also denen geht es ein bisschen wie uns. Die haben auch kein Problem auf der Goalie-Position, die Deutschen.
Hätten sie eigentlich nicht. Beim Neuer muss man einfach sagen, die haben jetzt schon bei den letzten paar Turnieren immer wieder Probleme gehabt mit dem Neuer.
Ja, Katar ist nicht überzeugt. WM 18
nachher auch nicht, zwischendrin nicht. Er war immer wieder verletzt gewesen, dann ist er gleich wieder gekommen. Mit dem Neuer verbindet man halt auch Erfolg aus der Vergangenheit und irgendwie nicht genug Mut, um endlich den Schnitt zu machen. Also die Deutschen haben ja, weiss Gott, genug gute Goalie. Selbst wenn nach der Nummer 2, 3 hinter, dann haben sie noch einen Trapp von Frankfurt, der eigentlich auch Chance verdient hätte. Also der Nübel spielt jetzt bei Stuttgart auch solid. Das war auch mal der Nachfolger gewesen, eigentlich designiert vom,
vom Neuer
in München.
5 Jahre zu früh gehabt.
Ja.
Ist echt ein bisschen, ja, vielleicht optimal.
Ja. Solange der Neuer rum ist, wird er immer noch von seinem Ruf profitieren und dass man das Gefühl hat, man könne den oder darf ich den nicht antasten.
Ja. Muss man jetzt sehen, wie es mit ihm ja dann auch gesundheitlich aussieht, logischerweise. Ich glaube, der Nagelsmann hat das Fass einfach nicht aufmachen wollen, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Ich meine, eigentlich ist es ja absurd, wenn man sich die Namen anschaut, die in diesem Deutschlandkader stehen, dass man hat Angst haben musste, jetzt aus deutscher Perspektive, dass man kompetitiv ist. Also kompetitiv im Sinne von eine Chance, um den EM-Titel mitspielen im eigenen Land. Weil ich meine, wenn das durchgehst, du hast die Routiniers angesprochen, also der Kroos ist einer, der Ilkay Gündogan, der gespielt hat, der jetzt keinen grossen Match gemacht hat, aber in Barcelona spielt, bei Man City gespielt hat und auch weiss, wie es geht. Und dann hat man aber ja die junge Generation drin, also die Musialas und Wirze von dieser Welt, die also wirklich, dass die etwas können, weiss man. Und jetzt ist die Frage, wie bringt man das her, dass die in der DFB 11 tatsächlich auch das können abrufen und vor allem, dass es im Zusammenspiel nachher funktioniert. Ja. Kein Havertz plötzlich,
ja,
seit er bei Arsenal spielt, funktioniert es auch. Gut, er hätte noch müssen spielen, hinten.
Links muss er spielen.
Und darum Nagelsmann jetzt, hat man ihn von dem wenigstens befreit und schon läuft's.
Gut, der Nagelsmann hat, das muss man ihm zugestehen, zuerst mal müssen schauen, was ist alles möglich, was geht nicht mehr. Und dann aber den sauberen Schnitt machen. Eben, gerade die Leute hast du angesprochen, Musiala, Wirtz. Man hat schon vor 2 Jahren gewusst, dass die das können. Aber man hat es dann auch nicht zugemutet oder haben gesagt, ja nein, das ist jetzt noch nicht so weit, müssen wir noch warten, und da stehen noch Leute vor ihnen, wieso? Nein, und der Nagelsmann hat in dem Sinne auch nichts zu verlieren, der kann nachher in der Premier League, ich weiss nicht, von was die Deutschen träumen, wieso soll der über Jahre DFB-Trainer bleiben? Also das wäre ja sehr seltsam, sagen wir es so. Ich hoffe, der verreist in der Premier League und übernimmt dort Manchester United zum Beispiel oder so etwas. Würde ihn auch gut tun. Aber endlich der Wechsel herbeiführen, da gehört für mich eben der Neuer auch dazu. Das ist immer noch so eine Altlast, finde ich. Das erinnert immer noch an früher und die Deutschen brauchen einen Neuanfang. Jetzt wird man sagen, ja gut, wieso holt er denn den Kroos zurück? Der Kroos ist einmal zurückgetreten aus eigenem Antrieb, das bringen andere nicht fertig. Also der Müller zum Beispiel würde nie sagen, ich komme jetzt nicht mehr. Der Neuer auch nicht. Aber der Kroos hat die Größe gehabt, weil er denkt hat, da muss ich jetzt etwas ändern. Und weil die Trainer meistens nicht in der Lage sind, zum altverdiente Spieler einfach mal rauszukicken und zu sagen, hey, wenn wir neu anfangen, mache ich es halt selber. Das würde einem Neuer auch gut tun, zum Beispiel.
Gut, vielleicht ist der Kroos auch seinem nicht mehr berufen werden zuvorkommen, das ist ja dann auch noch möglich, kann man sagen. Aber gut, tut nichts zur Sache jetzt in diesem Kontext.
Eine seltene Qualität im Mittelfeld, der Kroos, immer noch, sonst würde bei Real nicht so eine wichtige Rolle spielen.
Unbestritten. Und sorgt ja auch für unterhaltsame Interviews, wie wir uns erinnern an die, was ist das gewesen? Champions League, der Champions League Sieg, wo man gegen Liverpool errungen hat und doch hat müssen leiden und der Reporter im einen vom ZDF Dreistigkeit besessen hat, darauf herzuweisen, dass es doch vielleicht ein enges Spiel war und auch die andere Richtung können kippen. Das hat er gar nicht lustig gefunden.
Ja.
Hat uns also an dieser Front schon unterhaltsame Momente beschert. Was ja spannend ist, bei den Deutschen ist man scheint jetzt tatsächlich, du hast am Anfang gesagt, die Bayern-Phalanx und auch die Dortmunder-Phalanx übrigens, aufgebrochen zu haben und recht radikal auf die zu setzen, wo es gut läuft, was eigentlich ein No-Brainer müsste sein. Also Leverkusen, wo ich glaube drei Spieler auf dem Platz gehabt, Andrich, Thaa und gibt's noch, der Havertz ist nicht mehr dort, der ist mal dort gewesen.
Der Wirtz.
Ah, der Wirtz, natürlich, logisch. Er ist halt in Köln ausgebildet worden. Das verdrängt man dann. Die Stuttgarter, wo ein Mittelstädt plötzlich Linksverteidiger spielt.
Wo man in Berlin haben sie dann noch Mittelmaßstädt gesagt.
Ja, da offenbar längt das schon als Nationalspieler.
Und jetzt ist Mittelmaß
ist gut genug. Dann ist die sensationelle UNDAF, die beste Geschichte überhaupt. Teileinsatz gehabt hat, Führich, Anton, gerade halb Stuttgart eigentlich zum Einsatz kommen. Das hat doch Spass gemacht. Jetzt hoffe ich noch, dass der Jan-Niklas Beste von Heidenheim am Dienstag gegen Holland spielen darf.
Standardspezialist.
Super Fußbauer. Also ein bisschen
interessante Figur.
Ausgelutschtes Wort, aber so ein bisschen Typ Strassenfußbauer. Und Bartträger, und zwar also wirklich so, wie man eine Seite sieht auf dem Platz. An und für sich sehr unterhaltsame Figur, also sehr erfreulich. Sind wir gespannt, ob es in dem längt für tatsächlich für die Euro, wie so ein Leroy Sané oder so, dann doch, ich glaube, dann ist er nicht mehr gesperrt, dann dürfen wir wieder mitmachen. Ja, mal schauen. Sind wir gespannt. Trikot-Gate, kommt das Lämmen weg. Die Deutschen haben ja gleich kein Adidas-Liebli mehr, sondern Nike.
Also gleich in drei Jahren.
Genau, ja, das ist, wenn
27.
du schaust, dass 70 Jahre lang Adidas gehabt hast, dann ist das natürlich furchtbar. Furchtbar gleich. Und mit von den letzten Shirts, die Adidas macht, die sind rosarot, lila ist. Ich gebe zu, rot-grün schwach. Ich kann doch das nicht beurteilen. Ich habe es einfach gern, wenn Shirts eine gewisse Tradition pflegen. Auch wenn es die zweite Lieblingsnummer ist, in Anführungszeichen. Macht doch beim Goalie etwas Verrücktes, irgendwie so Jorge Campos-mässig, als Papageien-Outfit. Mir gefällt es darum nicht so.
Ja, die Farbe an und für sich stört mich überhaupt nicht. Das kann sehr neckisch sein, wenn man das dann will. Die Frage ist immer, was man damit ausdrücken will. Die Farben sind irgendwie auch, ja, man kennt es, Sportpsychologie, Signalfarben, die gewisse Aggressivität ausstrahlen oder eben auch nicht. Das macht jetzt das rosa Trikot eher nicht. Aber vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht lullt das der Gegner ein, keine Ahnung. Wüst finde ich es nicht, aber ja, ich orientiere mich da gerne an den traditionellen Farben, die halt auf den Trikoloren zu sehen sind. Das gehört irgendwie dazu. Man stellt sich vor, Holland, ja gut, die brauchen auch ein zweites Liebling, ist dann meistens weiß und das Orange sieht man dann gleich noch. Aber die kämen dann jetzt hoffen, also ich würde hoffen, ich glaube auch schon im blauen Liebling gespielt, einmal den orange Nummer und so. Es ist immer Teil von dem, während dem jetzt da das rosa Trikot nicht mehr viel hat, wo bei den Deutschen uns das erinnert, was mit ihren Farben auch aussagend.
Adidas hat irgendwie nicht so einen Lauf mit seinen Designs. Also.
Scheinbar nicht.
Wobei, ich muss sagen, was man ja gehört, Schweizer Shirt, das ist ja schon umgegangen. Soll das Auswärtsliebli auch blau-weiß sein? Weiß-blau? Wie skeptisch.
Gut, vielleicht hat man da.
Wie skeptisch.
Ich habe die Idee gehabt, dass man bei dem Ganzen, bei dieser Wappenaffäre, die noch nicht lange zurückliegt, Wappen, die man nicht bringen darf, einfach in eine ganz andere Richtung geht. Gut, dann machen wir halt rot-weiß auch nicht mehr gut. Dürfen wir
lieber weg.
Blau-gelb wie die Brasilianer. Ordnung und Fortschritt steht bei denen auf der Flagge, bei den Brasilianern. Machen es im Alltag
auch
eigentlich auch nicht, aber immerhin steht es auf der Flagge.
Endspurt.
Machen wir.
Endspurt.
MSC Bern. Wo uns eigentlich erfreut in den Playoffs, muss man sagen, mit Zug Schritt halt, ist jetzt plötzlich der Wüttrich Nummer 1. Ist das eine irre Goalie-Wende, wenn man dem so gegen will? Oder ist bei den Goalies einfach nicht so, wie man es sonst kennt?
Goalies sind ein bisschen Voodoo, oder? Also von Saison zu Saison extreme Schwankungen zum Teil. Schwer vorherzusehen, außer bei den ganz, ganz, ganz Guten, aber es gibt... Mir kommt immer der Sergei Bobrovsky in der NHL, Goalie von Florida, der, glaube ich, einen 800-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und einfach jedes zweite Jahr sehr gut ist und dann wieder ein Jahr zum Vergessen hat. Hat man dann vielleicht die Vertragstour, ich glaube, es war 10 Jahre oder so, hat man auf jeden Fall bereut. Nein, geht gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr lang. Wahrscheinlich hätte man einen 8-Jahres-Vertrag. Wüttrich, Bern. Ich glaube, er profitiert davon, dass er ausgeruht ist. Letzte Saison hat er viel zu viel müssen spielen. Tandem mit dem Daniel Manzato, der eine Art Mentor hat sollen sein, auch, also ich glaube auch ist, aber nicht, nicht so können entlasten. Jetzt ist er noch verletzt gewesen, das war sicher nicht erfreulich gewesen, aber hat eigentlich im Reidenborn die wichtigen Pausen gegeben, selber gut gespielt in denen und man hat das Gefühl, sein Konkurrent ist jetzt vielleicht ein bisschen müde. Grundsätzlich ist es eine gute Geschichte, weil ein Junge, oder ja, jung ist er nicht mehr, mit dem alten Schweizer Goalie, er ist jetzt 26, wo in den Playoffs starke Leistungen zeigt. Das können wir ja eigentlich brauchen. Und ich meine, er hat es wirklich geschafft, dass Reidenborn, der Schwede, wo man eigentlich als Nummer 1 gehalten hat, jetzt zwar auf dem Matchblatt ist, aber auf der Bank war im letzten Spiel. Also Türli aufgemacht hat. Eine Ausländerlizenz hat man für einen Türli-Öffner hergegeben zu Bern. Das sagt etwas aus darüber, wie viel mehr, als man sich jetzt für den Match von Güter versprochen hat. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber nach dem Goal ist ja gut aussehen, vielleicht ist nächste Woche alles wieder anders. Ferrari hat gewonnen am Wochenende.
Und herrlich.
Hat dummerweise aber gewonnen mit dem Fahrer, der nächste Saison muss gehen.
Ja, man hat einfach den falschen Fahrer entlassen. Das ist so auf Kosten vom Hamilton, den man geholt hat, von Mercedes, der dort noch soll, nach dem Rechten schauen. Kann ich noch verstehen, dass der Lust hat, mal nach Ferrari zu fahren. Aber wie Ferrari auf die Idee kommt, den Siegfahrer, den sie haben, zu entlassen und den zu behalten, der schon oftmals bewiesen hat, dass er nicht das Zeug hat, um eine WM zu kämpfen, geschweige denn, um wirklich regelmässig Rennen zu gewinnen. Wenn alles glatt läuft, ja, aber wenn es um Kampf geht, hat der Sainz schon letztes Jahr in Singapur bewiesen, dass ein wahnsinnig schwieriges Rennen heimgebracht. Der hat einfach klasse. Natürlich ist der Leclerc ab und zu auf eine Runde in der Quali schneller, aber was nützt mir das? Die Punkte werden verteilt in den Rennen. Und da ist der Sainz einfach der bessere Racer als der Charlie aus Monaco. Ich weiß nicht, was Ferrari an dem sieht. Aber ich finde es ein Fehler. Vielleicht profitiert er dann Audi irgendwann von dem Sainz noch. Zu sauber sollte er wahrscheinlich nicht, weil sonst wird er so. Wird er nachher zum Touristen fahren, das will er nicht
sagen. Audi sauber, Audi könnte landen ab 26.
Ski, Zermatt, eine ewige Sage. Was passiert dort? Noch nie ein Rennen gesehen dort, wo durchgeführt worden ist, von A bis Z.
Ja, unser geschätzter Kollege Marcel W. Pern hat gestern die News als erstes vermeldet, dass Zermatt nicht mehr auf dem Weltcup-Kalender steht für die nächste Saison. Wenn es nach dem FIS-Präsident Johann Elias geht, ja. Man kann ja gar nicht viel dagegen sagen, dass das so ist, weil man hat, wie du sagst, nie können das Rennen fahren. Gleichzeitig ist es ein bisschen, ja, Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet der Elias ist, der das jetzt killt. Der hat nämlich unbedingt die Rennen wollen in Zermatt. Hat auch darauf gepocht, dass man eben nicht zuerst im Europa Cup testet und mal schaut und dann irgendwann im Weltcup startet, sondern ziemlich zügig gesagt, entweder Weltcup oder nicht. Und dann hat man es auf den Weltcup-Kalender da. Jetzt setzen wir mal für ein Jahr aus. Wer weiss, vielleicht gibt es dann ein anderes Zeitfenster. Ist jetzt schon über den März auch schon geredet worden, was dann vielleicht besser ist von den Witterungsbedingungen her. Rennen am Fuß vom Matterhorn, ja, würden wir eigentlich nehmen. Oder ist schon Kulisse für
grundsätzlich schon,
Skifahren.
Ja.
Also aber von dem her schade.
Schade irgendwie, ja. Aber mir fehlt ein bisschen eben der Vergleich, weil man es noch nie wirklich erlebt hat, wenn dort gefahren wird. Die Umstände vor Ort sind, glaube ich, schon schwierig, wie eben der geschätzte Marcel W. Pern auch schon im persönlichen Gespräch mitteilt hat. Bist dann, wenn es zur Map ist oder dort rauf gehst mit dem Gondoli, bist eben noch nicht dort, wo du sein musst. Es geht dann recht lang, bis du tatsächlich in dem Zielraum bist. Also mühsame Angelegenheit aus sehr vielen Gründen. Aber gut, das geht den Zuschauern schlussendlich dann nicht an. Aber man würde gerne mal so ein Rennen sehen. Ist es denn so, dass man könnte sagen, im März sind die klimatischen Bedingungen so, dass man eher könnte fahren als im November? Das ist schon, das, schon eine gewisse Höhe hat das dort schon. Und dann ist
gut, das ein ist Element der Wind, ausgesetzt. Glaube ich, auch ein Problem, oder? Wo, ja, wo dann oft im November wirklich scheinbar schwieriger ist als im März. Ja, man müsste es dann testen und herausfinden. Ein Argument war ja immer, dass man die Saison verlängern will, nach vorne. Stichwort Skiindustrie, die ihre Produkte verkaufen. Das hört man endlos immer wieder. Darum wird ja auch schon im Oktober in Sölden gefahren.
Ist denn das tatsächlich eine empirische Wissenschaft, dass man sagen kann, wenn wir die Rennen fahren in Sölden im Oktober, dann gehen die Leute dann schon Skiausrüstungen kaufen.
Das sagt die Ski-Industrie, das sei so, ja. Jetzt habe ich Michel Giesing gelesen bei uns, im Interview mit unserem ebenfalls sehr geschätzten Kollegen Matthias Germann, wo sagt, ja, vielleicht müssen wir sich dann halt gleich als Skisport, wo ja im Schnee und im Schneefall vor allem auch unterworfen ist, wenn gefahren werden kann und wenn nicht, vielleicht gleich Gedanken machen. Und andere Wege finden, um die Leute schon mal ein bisschen heiss machen zum Skifahren. Also die Diskussion ist eröffnet, ist sie ja schon lange. Also auch Felix Neureuther zum Beispiel, wo immer mal wieder über das Thema öffentlich redet und auch die FIS kritisiert und den Skiweg generell. Ja, also es wird sicher nicht da sein jetzt mit der vorläufigen Streichung von Zermatt aus dem Kalender. Apropos Streichung, der ZSC hat links und rechts Match gestrichen, und zwar, weil man einfach zu gut ist. Also zuerst hat man natürlich Playoffs geschafft, hat nicht mehr in die Play-in-Runde. Jetzt hat man 4-0 Biel abgefertigt. Das heisst, man kann jetzt zurücklehnen und zuschauen, wie die Konkurrenz versucht, die Viertelfinalserie irgendwie hinter sich zu bringen.
Ja, und wenn sich die Konkurrenz gegenseitig dezimiert auch, zum Teil, wenn eine Serie geht zu und her, da werden nicht mehr alle an Bord sein, nachher, von dem her eigentlich eine bequeme Lage.
Aber ja. Total so ein bisschen Ferienstimmung, ja, man spielt ja gar nicht mehr.
Nein, vor allem bist du dann nicht in dem Playoff-Fieber drin. Und das ist ja das, was ein bisschen ausmacht, eben schon 4-0 gegen Biel nicht wirklich, eine Hürde in Biel nicht gewesen, höchstens eine Bodenwelle auf dem Weg in Halbfinale. Das fehlt dir dann halt ein bisschen. Irgendwann musst du können auf Betriebstemperatur kommen. Das kannst du nicht, wenn du 10 Tage Pause hast, 4 Spiele, wieder 10 Tage Pause. Dann fährst du wieder neu an. Die Gefahr ist, dass du auf eine Gegend triffst, wo erstens einmal abgehärtet ist, abbrüht, voll im Wettkampfmodus. Und bis du selber, also wie bist, weißt gar nicht, wie der richtig geschieht. Da geht es darum, mal die Härte anzunehmen, die dann schon drin haben und so weiter. Andererseits hast du keine Verletzte, bist ausgeruht und Klasse hat Zürich. Also mir fällt es wirklich schwierig, um da herauszufinden, was jetzt da ein Vorteil ist und was nicht. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Man hört immer Argumente auf allen Seiten. Die Pause haben, sagen dann natürlich, es ist besser, Pause zu haben. Die durchspielen müssen, logischerweise das Gegenteil. Wahrscheinlich beides gut. Ideal wäre, wenn man ein bisschen Pause hat und ein bisschen können durchspielen. Es geht leider aber nicht. Aber wenn ich müsste auswählen, früher auch Haufen Playoff gespielt, würde ich immer durchspielen. Pause wette ich nicht, weil Pause hast du dann genug im Sommer. Der Rhythmus finde ich fast wichtiger. Aber wenn du einen Haufen Verletzte hast, die dir dann fehlen, nützt dir der Rhythmus eben auch nicht mehr viel. Also, ja, was willst du? Eine ideale Welt würde bedeuten, dass du durchspielst, aber nicht müde und nicht verletzt bist.
Stichwort ideale Welt. Wir machen nächste Woche Pause, wenn es mir recht ist.
Erst nächste Woche ist
nicht der Grund. Also das ist zwar das Datum, aber es ist Ostermäntig. Dann suchen wir irgendwelche Hasen. Oder
das ist eine komische Welt. Also Hockey gespielt wird dann, das weiss ich. Dann Fussball spielt auch. Nämlich ZSC Lions wieder ein Spiel dann.
Aber gegen
wen? So das wissen wir noch nicht. Aber am 1. April, ob jetzt das Ostermäntig ist oder nicht, wird auf jeden Fall
gleich.
Hockey Schultet gespielt.
Wird auch, übrigens.
Aber unseren Podcast machen wir nicht.
Nein.
Gut.
Wir müssen ja die Schulter schauen und hocken an dem Tag.
Also, das ist ein
Argument. Wahrscheinlich drum. Wir danken fürs Zuhören.
Bedanke mich.
Wiederhören.
Ade.
Pro und Kanter.